Soundcheck Politik, der Podcast mit Andreas Stoch.
We forward in this generation, triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs.
Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look?
Mit dem Redemption Song von Johnny Cash begrüße ich euch ganz herzlich zu meinem Podcast Soundcheck Politik. Ihr wisst es, ich begrüße euch alle zwei Wochen und in Soundcheck Politik geht es um die großen und kleinen politischen Fragen. Es geht natürlich auch immer um Musik. Und ich spreche mit wechselnden Gästen über natürlich aktuelle politische Herausforderungen, aber eben auch über die Musik und andere Leidenschaften meiner Gäste. Und ich freue mich sehr, dass ich heute Dr. Rolf Frankenberger im Podcast begrüßen darf. Dr. Frankenberger ist wissenschaftlicher Geschäftsführer am Institut für Rechtsextremismusforschung der Universität Tübingen. Und das Thema Rechtsextremismus, das Aufkommen rechtsextremer, rechtspopulistischer Strömungen auf der ganzen Welt, in Europa, aber auch in Deutschland, soll heute Thema dieses Podcasts sein. Lieber Herr Frankenberger, ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Und vielleicht steigen wir mal ein mit der Frage, wie hat bei Ihnen eigentlich gerade auch, was Ihre Forschungsarbeit angeht, ich sage mal, das Interesse an dem Phänomen des Rechtsextremismus begonnen? Was waren da so Ihre ersten Punkte, die Sie, man würde heute neudeutsch sagen, getriggert haben, um sich diesem Thema mal näher zu widmen?
Ja, im Grunde war das ein Thema, das mich eigentlich schon in meiner Jugend beschäftigt hat, weil ich in einer Gegend aufgewachsen bin, wo wir eine sehr aktive Skinhead-Szene hatten und dementsprechend hatte man sich als junger Skateboarder und etwas alternativer unterwegs seiender Mensch auch immer mal wieder Konflikte. Aber im Studium hat das immer so ein bisschen eine Rolle gespielt, das fand ich immer ganz spannend. Ich habe in Tübingen ja Politikwissenschaft studiert und da klang das immer so ein bisschen an. Ich habe mich dann stärker auf autoritäre Regime konzentriert, aber immer so diesen Rechtsextremismus, Rechtspopulismus Teil im Blick behalten und dann so seit, sage ich mal, 10 Jahren ungefähr auch relativ regelmäßig in der Forschung immer wieder mit aus Perspektive Demokratie vor allem. Also wir haben das Demokratie-Monitoring ja hier in Baden-Württemberg mit zum Teil gemacht und da kam schon 2013/14 schon ganz interessante Sachen raus und dann 2017/18 nochmal interessanter. Und jetzt, wo wir die Möglichkeit hatten, dank der weisen Entscheidung des Landtages so ein Institut einrichten zu können, war das für mich so ein bisschen, ja, wie so eine Erfüllung eines Traums, dass man sich dann auch wirklich intensiv mit Rechtsextremismus beschäftigen kann.
Ja. Also jetzt würde ich mal sagen, und wir kommen sicherlich gleich auch auf die aktuellen Geschehnisse und auch die politischen Kräfte, die wir ja heute wahrnehmen, aber wenn ich jetzt mal um 10 oder vielleicht sogar eher 15 Jahre zurückblende, dann haben wir ja das Thema gerade Rechtsextremismus eigentlich eher fast historisch betrachtet. Wir haben dann immer festgestellt, dass, ich sage jetzt mal, in Ländern wie Deutschland es dann auch regionale, lokale Schwerpunkte gibt, die auch eine gewisse Tradition haben. Also in Baden-Württemberg, glaube ich, konnte man ja feststellen, und diesen kleinen historischen Abriss sollten wir, glaube ich, machen, um es auch ein bisschen einzuordnen, was unser Land angeht. Wir hatten Ende der 60er die NPD, die da erstarkt ist. Wir hatten dann, als das Phänomen der Republikaner aufkam, auch wieder Schwerpunkte in Deutschland, aber gerade auch in Baden-Württemberg sehr deutlich. Mhm. Und wir haben ja auch jetzt, was die AfD angeht, wieder regionale Schwerpunkte. Ja. Haben Sie sich auch mit sozusagen, ich sage jetzt mal, historischen Quellen von extremistischen, vor allem rechtsextremistischen Denkweisen, Denkmustern beschäftigt? Oder spielt das, ich sag mal, in Ihrer Arbeit jetzt eher keine Rolle, weil Sie eher in die Zukunft schauen?
Naja, der Blick in die Zukunft, das klingt immer so blöd, ist ohne den Blick in die Vergangenheit nicht so richtig möglich. Und das trifft insbesondere für Rechtsextremismus zu. Wir haben uns natürlich angeschaut, wie waren denn beispielsweise die Wahlergebnisse der NSDAP in den 30er Jahren? Und da kann man schon Muster erkennen. Das hat viel mit Industrialisierung zu tun, das hat viel mit Wandel zu tun, dort in den Regionen, wo Industrialisierung doch zu starken Veränderungen auch des ländlichen Lebens geführt hat. Also denken wir mal an Nordschwarzwald, denken wir an Schwarzwald-Baar, denken wir an Zollernalbkreis oder sowas oder auch an den Schwäbischen Wald. Dort war die NSDAP relativ früh stark. In diesen Regionen sehen wir auch die NPD stark, in diesen Regionen sehen wir die Republikaner stark und jetzt die AfD umso stärker. Und das hat schon ein bisschen was mit lokalen politischen Kulturen, mit lokalen Traditionen zu tun. Und es hat viel auch mit so völkisch-nationalen Vorstellungen zu tun, wie sie Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ja durchaus, die waren ja eine Grundlage des Nationalsozialismus ideengeschichtlich, aber eben in Deutschland sehr stark waren, auch mit der DNVP und anderen Parteien in anderen Geschmacksrichtungen, sage ich mal, vertreten. Und das scheint mir in diesen Regionen immer noch da zu sein und das kommt immer wieder, kann man immer wieder triggern, sage ich mal. Ne? Oder?
Ja.
Also das spielt eine ganz zentrale Rolle, sonst könnte man das auch nicht erklären, warum das immer die gleichen Regionen sind, in denen wir diese Peaks haben, wo die AfD jetzt auch so besonders stark ist.
Das finde ich eben so spannend, weil es hat ja sowas wie und ewig grüßt das Murmeltier, ja, es sind dann immer wieder die gleichen sozusagen. Haben Sie da auch, ich habe da auch mal eine, ich sag mal, Studie auf der Strecke gesehen, wo auch das Thema religiöse Schwerpunkte, ich sage es mal, als ein Erklärungsbaustein, da ging es eher um so eine Geschichte, da wo die katholische Kirche traditionell stark ist, ich sage es mal, auch eine konservative Partei traditionell stark verankert ist, tun die sich schwerer. Da war so eine Geschichte, so ein Erzählstrang, der hieß ja, ich sage jetzt mal, religiöse Bilder, die eher staatsskeptisch waren, da taten sich solche Extremisten leichter mit ihren autokratischen Ideen von Staat durchzukommen. Haben Sie dafür auch irgendwie Anhaltspunkte in Ihren Forschungen gefunden?
Also wir können es tatsächlich mit statistischen Analysen belegen, dass dort, wo der Bevölkerungsanteil der römisch-katholischen Glaubensgemeinschaft höher ist, ist der AfD-Anteil tendenziell niedriger. Also wir reden von Baden-Württemberg. Mhm. Das ist signifikant, das ist hochsignifikant. Was wir nicht getestet haben, ist jetzt quasi andersrum Freikirchen oder sowas, weil da Datenlage aufgrund der amtlichen Statistik so schlecht ist. Aber wenn man sich die regionalen Schwerpunkte von bestimmten religiösen Gruppierungen anschaut, die sehr konservativ sind, die sehr traditionell sind, die auch in Richtung wortgläubig gehen, dann sehen wir dort schon auch Korrelationen. Also bitte nicht kausal, aber Korrelationen. Ja. Es gibt Koinzidenzen. Und das scheint mir genau so, das zu bestätigen, was Sie gerade auch gesagt haben. Und das klingt auch sehr plausibel, weil es dort Anschlussmöglichkeiten gibt. Ne? Also ideologische Überschneidungen ein Stück weit, die dann mobilisiert werden können, obwohl die Menschen womöglich gar nicht rechtsextrem sind, die dann eine rechtsextreme Partei wählen.
Ja. Und jetzt wirklich der letzte historische Punkt. Mir fiel auch auf, gerade wenn man die Wahlergebnisse in den östlichen Bundesländern anschaut, vor allem in Thüringen. Es war ja schon in der Weimarer Republik, war Thüringen das Land, ich glaube, in dem die NSDAP als das erste Mal an der Regierung beteiligt war. Auch da gibt's ja irgendwie, man hat so ganz beklommene Gefühle, wenn man sagt, wieso dann dort schon wieder? Ja, also diese langen Bögen. Gibt's da Erkenntnisse drüber? Weil da hatten wir ja durchaus, ich sage es mal, eine Zäsur. Natürlich war die NSDAP dort auch stark, aber dann hatten wir eine Zäsur durch die DDR, durch die SED als Staatspartei, auch wieder eine eher autoritäre Staatsform. Gibt es da Erklärungen, warum auch in den östlichen Bundesländern Unterschiede zwischen den Bundesländern sind?
Also da gibt es schon Erklärungen. Ich würde Ihnen recht geben, man kann keine gerade Linie zeichnen. Also das wäre vermessen, von sowas wie Vererbung zu sprechen. Aber wenn wir uns anschauen, warum es jetzt gerade beispielsweise Thüringen ist. Thüringen, oder also muss man auch ein bisschen aufpassen, aber war schon immer irgendwie widerständig und ein bisschen anders. Ne? Das sagt man ja von Teilen von Baden-Württemberg durchaus auch. Also so freidenkend unterwegs. Und was wir natürlich in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt schon haben, ist eine ganz große Zäsur mit der Wiedervereinigung und den historischen, biografischen Brüchen der Menschen, die aufgrund der relativ nahen autoritären Erfahrung auch immer noch sehr staatsskeptisch sind und sehr staatsfremd sind. Und das hat sich tatsächlich die AfD als Partei zu eigen gemacht und die Geschichte erzählt, wir sind diejenigen, die quasi gegen euch vor diesem Staat schützen. Und das funktioniert offensichtlich ganz gut und das hat historische Vorläufe,
sagen wir es mal so. Okay. Und jetzt möchte ich gerne so ein bisschen in die jüngere Geschichte kommen. Ich habe ja vorhin gesagt, bis vor 15 Jahren hätte man jetzt gesagt, naja, es gab so temporäre Phänomene wie NPD oder Republikaner, die aber dann relativ schnell auch wieder weg waren. Auch DVU oder so punktuell Bremerhaven oder so. Das waren ja aber oft so Kurzphänomene. Jetzt haben wir die AfD, die wurde 2012, 13 ja erstmal so als sogenannte Professorenpartei, eurokritisch, wirtschaftsliberal. So, das war ja am Anfang sicherlich, ich sage jetzt mal, eine Partei, die jetzt noch nicht das war, das sie heute ist. Ich würde gerne mit Ihnen ein bisschen über den Werdegang und die Entwicklung auch innerhalb dieser Partei, auch was deren politische, ich sage jetzt mal, Prämissen angeht, beleuchten. Wie nehmen Sie das wahr? Hätten Sie das, was damals 2012, 2013 entstanden ist, auch schon, ich sage jetzt mal, dem Bereich des Rechtspopulismus, Rechtsextremismus zugeordnet, beziehungsweise waren da schon auch Versatzstücke für Sie erkennbar, die, ich sage jetzt mal, in diese Entwicklungsrichtung gehen, in der wir uns heute mit Herrn Höcke oder ähnlichen Figuren finden?
Also ich würde nicht sagen.
Also ich wollte fragen, gibt es eine gewisse Zwangsläufigkeit? Ja, das ist so der Gedanke, der mich beschäftigt.
Ja, der Gedanke wäre ja dann aber der, dass man sagen müsste, dass eine euroskeptische Partei zwangsläufig irgendwann in Richtung Rechtspopulismus, Nationalismus abdriftet. Ich würde sagen, das ist keine Zwangsläufigkeit, aber damit ist ein Samen gelegt, an den sich eben in der Entwicklung der Partei andere Positionen angeknüpft haben, eben nationalistische, völkische Positionen, fremdenfeindliche Positionen angeknüpft haben, weil es kompatibel ist und weil sich die Parteiführung um Lucke und andere eben auch nicht durchsetzen konnte, tatsächlich mit ihrem, sagen wir mal, schon sehr konservativen, aber auf der anderen Seite eben wirtschaftlich neoliberalen Kurs und eben diesem Euroskeptizismus, der jetzt, sage ich mal, sich gut eingereiht hätte in andere konservative Parteienfamilien oder in die konservative Parteienfamilie, die wir in Europa ja durchaus auch haben, solche Parteien, eben nicht nationalistisch, extremistisch sind. Aber ja, da gebe ich Ihnen recht. Im Grunde, wenn man anfängt, so bestimmte Selbstverständlichkeiten anzuzweifeln, und dazu gehörte halt die europäische Integration für Deutschland ganz lange, dann legt man da einen Samen und man weiß nicht so genau, was da für ein Pflänzchen aufgeht, um das mal formulieren.
Und also wenn man jetzt im Hintergrund dann irgendwas hört, in unserem Podcast-Studio, das ist am Schlossplatz in Stuttgart, da demonstriert heute Verdi, da kann ein Sozialdemokrat jetzt nichts dagegen haben. Das heißt, wenn ein paar Geräusche reinkommen, dann ist es von der Demo. Dieses Thema AfD und Entwicklung der AfD, also anfangs Professorenpartei, wirtschaftsliberal, dann hatte man ja das Gefühl, die waren schon wieder so ein bisschen am absteigenden Ast, auch aufgrund interner Streitigkeiten. Das ist ja auch bei diesen Gruppierungen, Parteien, Bewegungen oft so ein Phänomen, dass man sich dann intern auch uneins ist. Und dann kam ja dieses Thema der Flüchtlinge 2015-16, am Anfang eine sehr große Offenheit der Gesellschaft, dann die Ereignisse Silvesternacht Köln und dann ist das Ganze ja so gekippt. Und man hatte damals so das Gefühl, das war sozusagen wie wenn, ich sage jetzt mal, ein Brandbeschleuniger für das Phänomen AfD, sowohl was deren, ich sage jetzt mal, Akzeptanz oder Resonanz bei Menschen angeht, auch in Umfragen, in Wahlergebnissen. Wir haben das 2016 hier in Baden-Württemberg im März 16 erlebt, als die mit 15,1% als drittstärkste Partei in den Landtag kamen. Und jeder hat sich gefragt, wie kann sowas passieren? Man hat das Gefühl gehabt, diese Flüchtlingsdebatte, diese Flüchtlingsthematik war wie so ein, man macht die Tür auf, Sauerstoff kommt rein und aus einem kleinen Feuerchen wird auf einmal ein Hausbrand. Haben Sie das damals auch so wahrgenommen, dass das ein Ereignis war, dass die AfD sozusagen als Trigger-Moment, der die Gesellschaft irgendwie ja verunsichert hat, genutzt hat und damit letztlich auch die Richtung ein Stück weit für die AfD vorgegeben hat, weil sie gemerkt hat, mit dem Thema sind wir erfolgreich?
Jein, also auf der einen Seite ja, weil tatsächlich natürlich die Herausforderungen durch die Schutzsuchenden, durch viele Schutzsuchende aus dem syrischen Bürgerkrieg groß waren und sind für die Europäische Union und für Deutschland. Nein, insofern, also ein Brandbeschleuniger vielleicht, aber das hat nur deswegen funktioniert, weil halt vorher schon Entwicklungen, insbesondere dann tatsächlich wieder in den ostdeutschen Landesverbänden, relativ klar und relativ früh gezeigt haben, dass sich dort Leute, die völkisch-national unterwegs sind, in dieser Partei engagieren und die als ein Vehikel sehen, auch weg von der NPD zu kommen, weg von KU und von Kleinstsplittergruppen zu kommen und gesehen haben, oh, da kann man vielleicht was bewegen. Und dann mit dem Bürgerkrieg in Syrien und den Fluchtbewegungen haben wir natürlich ein Ereignis, das genau da reinspielt, in diese die Nation geht zugrunde Narrative, die da erzählt werden, die Islamisierung, dann haben wir Pegida, und was wir von Anfang an gesehen haben, ist halt dieser enge Schulterschluss in Ostdeutschland zwischen Pegida und AfD, der von der West-AfD erstmal gar nicht so positiv begrüßt wurde, aber abgesehen davon und eben auch von den Wahlerfolgen dann in den ostdeutschen Bundesländern, haben die quasi wie so einen Siegeszug angetreten. Das sind nicht nur die Höckes, sondern auch der Rest der Partei hat sich durchaus in diese Richtung bewegt. Das haben sich Leute wie jetzt heute dann Frohnmeier und andere profiliert, auch im Westen mit einer radikalen, ausländerfeindlichen Politik, und haben sukzessive dann die mäßigenderen Kräfte, ja auch Bauke Petri zunächst, dann jetzt auch mit Jörg Meuthen, aus dieser Partei hinaus befördert, kann man ja schon sagen. Das Interessante ist, dass tatsächlich diese inneren Querelen, also skandalös, so kann es eigentlich nicht zugehen, fast in der Partei, und wie öffentlich das auch ausgetragen wurde, überhaupt keinen Einfluss hatte. Ja, man hat jetzt mal so einen kleinen Knick, aber im Großen und Ganzen hat es der AfD überhaupt nicht geschadet, und das ist das eigentlich Wunderliche an der ganzen Geschichte.
Da möchte ich dann in unserem zweiten Teil sicherlich nochmal auch ein bisschen näher drauf eingehen. Sie haben diese Häutungsprozesse angesprochen, ja, wo ja eine Veränderung auch dieser Partei stattfindet oder eine Radikalisierung, könnte man sagen. Wenn man heute Frauke Petri über die AfD sprechen hört, wenn man Jörg Meuthen über die AfD sprechen hört, dann sind es ja schon, ich sage jetzt mal, krasse Aussagen, die da kommen, gerade auch was die Dominanz von Herrn Höcke und des ostdeutschen Flügels der AfD angeht. Man hat ja auch bei dieser Frau Weidel, die ja jetzt als Kanzlerkandidatin den aufgetreten ist, das Gefühl, die kam ja als, ich sage mal, Ökonomin auch eher aus diesem wirtschaftsliberalen Teil, hat sich ja jetzt offensichtlich aber in ihrer Rhetorik sehr nah auch auf diese sehr völkische Rhetorik, auf diese auch sehr von Angstmacherei geprägte Rhetorik, die nehmen uns unser Schnitzel weg und so, also ganz, ganz banale Dinge eigentlich. Wie erklären Sie sich sowas, wenn jemand wie eine Alice Weidel, die ja in ihrer persönlichen Biografie, sie lebt mit einer Frau zusammen oder ist verheiratet, hat Kinder, die Frau ist auch, ich glaube, aus Sri Lanka stammend, oder die Wurzeln sind in Sri Lanka. Wie erklärt man sich sowas, dass Menschen sich in einer Partei, in einer solchen Weise, also auch in Funktion, in einer solchen Partei sozusagen, immer weiter nach rechts bewegen gefühlt?
Ja,
ich weiß, Sie sind kein Arzt und kein Psychiater, es interessiert einen ja. Wie kann sowas passieren mit Menschen?
Also, was man Frau Weidel zugute halten muss, ist, dass sie ein sehr gutes Gespür für Macht hat. Ja, sie ist das, was man so schön eine Machtpolitikerin nennt. Und abgesehen von biografischen Brüchen und Widersprüchlichkeiten, die ja eigentlich noch nie wirklich, auch wenn man historisch in rechte Parteien reinschaut, wirklich eine Rolle gespielt haben, na, diese Widersprüchlichkeiten, hat sie, glaube ich, sehr früh erkannt, dass sie sich in dieser Partei eine gute Position verschaffen kann, weil sie eben ein gutes Gespür für Mehrheiten, für auch das, was ihre Wählerschaft hören will, hat, und darüber hat sie sich offensichtlich radikalisiert. Das kann man nicht anders sagen. Die Positionen, die sie heute vertritt, sind soweit nicht mehr weg vom Flügel. Das wird immer wieder klar, wenn man von Windmühlen der Schande und was weiß ich allem spricht und dass man wieder die Regierung vor sich herjagen wird und Ähnliches. Also das ist ja, naja, wie auch immer. Ich erkläre mir das tatsächlich darüber, dass sie sich in dieser Partei eine Position geschaffen hat, die sie nicht mehr hergeben will. Und das bringt mit sich, dass sie sich eben radikalisieren muss. Erleidet sie das Schicksal einer Frau Gepetri oder eines...
Alles klar. Jetzt machen wir mal einen gewissen Break. Und zwar Soundcheck-Politik heißt ja auch deswegen, weil ich mich immer auch interessiert, was unsere Gäste musikalisch umtreibt. Weil ich finde, der Musikgeschmack, die musikalischen Vorlieben sagen ja auch was über Menschen. Sie haben vorhin was über die Skateboarder-Szene gesagt. Meine Skateboarder-Zeit und Ähnliches ist auch schon eine Weile her. Trotzdem, ich glaube, man wird ja politisch irgendwann geprägt und sozialisiert. Was sind so die Sachen, die Sie... und ich habe auch mal eine Weile in Tübingen studiert und ich weiß, da gab es auch eine lebendige Musikszene und da brauchen wir gar nicht über die Schwaben reden, aber Schweißfuß oder Krach Musikow und solche Kameraden kennen wir auch beide, glaube ich, aus unserer Biografie. Was ist das, was Sie heute hören, wenn Sie sich, ich sage es mal, entspannen wollen oder unbeobachtet fühlen?
Wenn ich jetzt nur einen homogenen Musikgeschmack hätte, dann wäre das ja ganz, ganz gut. Aber ich habe Johnny Cash deswegen ausgewählt, weil tatsächlich so diese American Rebel-Bewegung in der Country-Musik etwas ist, was mich schon fasziniert, nicht nur musikalisch, sondern auch, wie man quasi christlich-konservative Positionen mit einer ganz radikalen Ablehnung von Gewalt, mit einer ganz radikalen Ablehnung von Unterdrückung zusammenbringen kann in einer Art, die sehr eigen ist. Das finde ich sehr spannend. Was ich auch sehr spannend finde, ist dieses Zusammenbringen von jamaikanischer Musik und Rock und Punk auch, also im Ska beispielsweise. Das ist eine Musikrichtung, die sehr vielschichtig, sehr vielfältig ist, aber die zumindest in der die eine Grundausrichtung hat. Und diese Grundausrichtung ist eben diese Idee Two-Tone. Ja? Also wir haben Schwarz und wir haben Weiß und das passt gut zusammen. Und dieses Integrative auch dann in der Musik selber sehr stark ausgehend von jamaikanischer Musik, die dann in den Punk reingegangen ist. Deswegen ist es auch so spannend, dass The Clash, also der Joe Strummer, der Sänger von The Clash, Johnny Cash, da was zusammen macht. Das bringt's schon ein bisschen auf den Punkt, deswegen habe ich das ausgewählt. Hip-Hop ist auch eine Musikrichtung, die ich ganz spannend finde. Man ist mit den Fantastischen Vier auch ein bisschen groß geworden, die immer mal wieder auch politisch sind und sich seit ja relativ klar positioniert haben. Also so ein guter Mischmasch. Wenn ich mich wirklich entspannen will, dann habe ich so ein Mixtape, hat man früher gesagt, Liedern, die von den 80ern bis in die 2000er gehen. Das ist was, wo dann alles Mögliche auch drin ist, von randständiger Musik bis zu großen Hits. Ne? Also sowas wie Pink Floyd oder sowas ist dann da auch mit drin, aber... Ja,
sehr gut. Also das klingt sehr, sehr spannend, auch wenn das Wort Punk fällt. Das ist auch was mich da, ich sage es mal, in den 80ern bewegt hat. Ich habe sogar mal, als die Toy Dolls ein Konzert hatten bei uns, so eine alte englische Fun-Punk-Band, war ich sogar als Ordner und musste die Leute raustragen, weil sie keine Luft mehr gekriegt haben. Also es gab da wirklich geile Sachen. Und diese Punk-Geschichte finde ich heute noch spannend. Dieses Thema Irish Folk als Beispiel. Also es ist so ein bisschen meine Obsession. Dropkick Murphys aus Boston, die so diese Punk und Irish Folk mixen. Das sind alles für mich geniale Musiker. Die hatten... die Dropkick Murphys, ich glaube, das vorletzte Album hatte den Titel, ein alter Song von Woody Guthrie, This Machine Kills Fascists. Und es war eine Gitarre, auf der stand dieser Spruch. Und ich finde es einfach toll, wenn Kunst, Kultur auch diesen Anspruch hat. Und beim Faschismus sind wir dann gleich wieder bei unserem Thema. Ich würde jetzt kurz unterbrechen für einen Soundwechsel. Der wird heute von Hans-Peter Storz aus Singen kommen, der uns etwas zum Thema zu sagen hat. Und wir hören uns gleich wieder.
Der Soundwechsel.
Die Botschaft des Liedes von Konstantin Wicker, Sag Nein, begleitet mich schon viele Jahre. Sie ist für mich ein Punkt, warum ich in die SPD eingetreten bin, weil die SPD für mich die Partei ist, die für Respekt, Toleranz, für soziale Gerechtigkeit und ein gutes Miteinander steht. Und es waren in dieser Geschichte der SPD, die jetzt länger als 160 Jahre dauert, vor allem SPD-Abgeordnete, die immer Rückgrat gezeigt haben, die auch 1933 mit Otto Wels gegen die Nazis deutlich gemacht haben, man muss da Widerstand leisten und kann nicht einfach mitgehen. Ehre und Freiheit sind wichtiger als das Leben. 2009 habe ich in Singen die Initiative Stolpersteine gegründet, auch aus Motivation dieses Liedes heraus. Wir haben seither über 100 Stolpersteine in Singen verlegt. Sie sind für uns in der Stadt Erinnerung natürlich an die Menschen, die Opfer des Nationalsozialismus wurden. Sie sind aber auch Mahnung, dass solche Verbrechen nie mehr in unserer Gesellschaft stattfinden dürfen und dass wir dagegen aufstehen müssen. Heute ist diese Botschaft dieses Liedes Sage Nein für mich noch dringender, weil in der Bundestagswahl vorletzten Sonntag hat die AfD bei uns in Singen das stärkste Ergebnis angefahren mit 28,6%. Eine traurige Botschaft für mich, aber auch eben Mahnung, dass wir in Singen als demokratische Parteien und vor allem auch von der SPD aus alles tun müssen, um die Bürgerinnen und Bürger mit einer guten Politik dazu zu bringen, für Recht, für Gerechtigkeit, für Freiheit, gegen alle Formen von Populismus auf die Straße zu gehen. Das ist unser Anspruch und darum sage ich auch heute zu allen Formen von Populismus, von nationalsozialistischen Gedanken und sowas, sage Nein.
Ja, und wir sind wieder zurück bei Soundcheck Politik mit Dr. Frankenberger aus Tübingen und wir wollen uns heute insbesondere dem Thema, dem Phänomen des Rechtsextremismus widmen. Wir haben uns jetzt mal die Parteien ein bisschen näher angeschaut, aber was mich natürlich und viele Menschen interessiert, gerade bei der Frage, wie kann man möglicherweise Menschen, die auch mal die AfD wählen, wieder zurückgewinnen? Wie kann man ihnen das Vertrauen in Demokratie wieder zurückgeben? Das treibt uns ja um und deswegen natürlich erstmal die Frage, welche Erkenntnisse haben Sie, warum Menschen diesen rechtsextremistischen Erklärungsmustern folgen, was an den Themen, die die AfD anspricht, für Menschen wahlentscheidend sind. Früher hat man ja gesagt, die sozioökonomische Perspektive von Menschen, also die Frage, habe ich von einer Partei wie der SPD zu erwarten, dass sie dafür sorgt, dass ich sichere Arbeit habe, ist entscheidend. Heute spricht man ja eher von identitätspolitischen Diskursen und Fragen, die für die Menschen wahlentscheidend sind. Was sind so Gründe, warum sich Menschen in diese, ich sage jetzt mal, rechtsextremistische Ideen- und Erklärwelt verlieren?
Ja, wenn es nur so einfach wäre, wir haben noch ein bisschen Zeit, gell?
Absolut.
Also es gibt mehrere Ebenen der Erklärungen. Eine, die sehr stark jetzt einfach auf in Richtung Populismus auch abzielt, ist die, dass was hier ganz klar wird, ist eine Vereinfachung der Welt. Ne? Unsere Welt ist hochkomplex, wir haben komplexe Wirtschafts- und politische, aber auch soziale Beziehungen in unseren Gesellschaften. Was eine Partei wie die AfD dagegen setzt, ist ein ganz einfaches Schwarz-Weiß-Denken, ist ein ganz einfaches Freund-Feind-Schema, das sich aufhängt an dem, die da oben und wir hier unten. Und die da oben sind eine verkommene Elite, so wird das ja immer wieder paraphrasiert.
Das ist ja auch das, was in Amerika wahlentscheidend war. Ja? Also die sogenannten Flyover-Countries, die Abgehängten, haben dann einen Milliardär als ihren Heiland gesehen sozusagen.
Ja, genau. Das ist so eine Erklärungsvariante, die, glaube ich, schon funktioniert. Was auch funktioniert, ist so diese Idee der einfachen Lösungen für diese komplexen Probleme. Die AfD hängt ja jedes Thema an das Thema Migration, wohl wissend, dass das totaler Unsinn ist. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das verkauft sich aber ganz gut. Ne? Mhm. Und einige in der AfD glauben das tatsächlich auch, habe ich den Eindruck. Also einfache Lösungen zusammen mit dieser Polarisierung, das scheint mir zu funktionieren. Aber es ist auch eine ganz, ganz große Menge Emotionen in dem Spiel drin. Ne? Wut, wo auch immer sie herkommt, Angst ist es gar nicht mehr so sehr. Diese Modernisierungsverlierer-These, wie die so schön heißt, also diejenigen, die Angst vor sozialem und wirtschaftlichem Abstieg haben, die finden auch bei der AfD sicherlich eine Heimat. Aber es ist vielmehr eine Wut geschürt worden in den letzten Jahren. Also es ist umgeschlagen bei vielen, die man ja auch sieht im Straßenwahlkampf oder Ähnlichem, wenn Leute angegangen werden von Menschen, mit denen sie sich eigentlich über Politik unterhalten wollen, die dann richtig aufbrausend und wütend werden. Und das scheint mir ein Motor zu sein, den die AfD sehr gut mitspielt und auch gezielt mitspielt. Und es hat auch ein bisschen was mit dieser immer wieder postulierten Verrohung zu tun. Ne? Der politische Diskurs verroht, der politische Diskurs wird konfrontativer. Konfrontation ist ja nichts Falsches, aber der Ton macht halt auch da die Musik. Und da hört es dann aber auch auf, sobald man rational argumentieren will, weil diese Wut sozusagen überwindet. Es gibt aber tatsächlich auch ganz banal immer noch die Erklärung, sozioökonomisch abgehängt sein. Mhm. Scheint die AfD gut mobilisieren zu können. Also wenn man sich das statistisch anschaut, dann sieht man schon, dass sowas wie Infrastrukturvariablen einen signifikanten Einfluss auf die Wahlergebnisse haben. Also wie weit bin ich vom nächsten ÖPNV weg, wie weit bin ich vom nächsten ICE-Bahnhof weg, wie weit bin ich von der Apotheke, vom Krankenhaus weg. Je weiter, desto eher oder desto höher sind auf struktureller Ebene die AfD-Ergebnisse. Das heißt, es spielen da verschiedene Sachen zusammen. Und dann kommt noch so ein ideologischer Aspekt dazu, dass dieses völkisch-nationale Denken, dieses oje, unsere Nation geht unter und wir müssen sie wieder stark machen, was ja auch so eine Wurzel des Faschismus war, schon bei vielen in so einem Gesamtbild eine ganz wichtige Rolle spielt. Und die glauben dann da tatsächlich dran, dass wenn man irgendwie eine homogene Nation, ein homogenes Volk herstellt, dann ist alles wieder gut. Und diese verschiedenen Aspekte spielen in unterschiedlicher Weise zusammen. Und nur so kann man auch erklären, warum die AfD eigentlich quer durch alle Bevölkerungsschichten inzwischen ganz gut mobilisiert. Sie ist ja im Grunde von der Wählerschaft her zwar immer noch etwas männlicher, aber sie ist nicht mehr älter, sie ist nicht mehr, nicht mehr so sehr westlich. Sie ist auch nicht mehr nur Arbeiter, sondern sie kam von den Angestellten und von den Akademikern und hat jetzt auch bei den Arbeitern ordentlich zugelegt. Und das lässt sich eben auch nur erklären, dadurch, dass man mehrere Instrumente bespielt, sozusagen.
Sie kennen auch die Debatte in der Politik, die ist immer so ein bisschen eindimensional. Wie viel Protestwähler sind es? Also sagen wir mal Leute, die du womöglich wieder zurückholen kannst, und wie viele machen es aus ideologischer Überzeugung? Ich weiß noch, wie man in den 80er, 90ern gesagt hat, ja, da gibt es so einen harten Bestand von 3-4%, die sind einfach, die haben ein geschlossen rechtes Weltbild, und irgendwann hat man dann gesagt, nee, das sind doch mehr, und im Zweifel sind die dann eine Weile nicht zum Wählen gegangen, weil die haben die Parteien und das System eigentlich die Demokratie ohnehin schon sehr skeptisch gesehen oder gar abgelehnt. Und du merkst ja, und das ist ja das, was uns auch immer beschäftigt, inwieweit kannst du diese Menschen überhaupt noch mit einem rationalen Diskurs erreichen? Das wäre ja die Voraussetzung, dass du sie sozusagen in Anführungszeichen zurückgewinnen kannst. Oder wo verselbstständigt es sich, wie sozusagen so eine, ich stelle mir das vor wie eine Eisscholle, ja, die driftet dann und du kommst eigentlich gar nicht mehr an die Leute ran, kommunikativ, weil die haben ja ein Erklärungsmodell, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sie sowieso belügt, ja. Zeitungen sind auch Teil des Systems und das sind ja so Erklärungsmuster, die sozusagen dafür sorgen, dass die Leute sich für alles, was ihnen nicht in ihr Weltbild passt, ein vermeintliches Argument haben, warum sie damit ja ohnehin manipuliert werden sollen. Also die Kernfrage, Protest versus ideologische Überzeugung.
Ja, also ich würde es etwas höher einschätzen als die 3-4%, wenn man sich die Umfragen, die es dazu gibt, ja aus Leipzig beispielsweise oder Bielefeld von den Kollegen anschaut, dann sieht man schon, dass Menschen, die manifest rechte Weltbilder haben, eher sich so bei 7, 8, 9, 10% einpendeln. Und es wäre dann bundesweit gesehen die Hälfte der AfD-WählerInnen. Ja? Und die andere Hälfte, Protestwahl ist, glaube ich, auch zu einfach. Natürlich sind da Menschen dabei, die enttäuscht sind und deswegen sagen, ach, denen kann ich meine Stimme nicht geben und die Linke will ich nicht wählen und die Wagenknecht sowieso nicht, dann wähle ich halt die. So. Was wir sehen können, sind drei Entwicklungen, die mich sehr besorgt stimmen. Das eine ist die Demokratieunzufriedenheit, also dass immer weniger Menschen glauben, dass die Demokratie, so wie sie in Deutschland funktioniert, irgendwie gut sei. Die Idee der Demokratie finden irgendwie alle gut, aber sie haben im Grunde auch andere Vorstellungen von Demokratie. Mhm. Eher plebiszitäre Demokratievorstellungen. Gepaart damit, dass sie vergleichsweise wenig über Demokratie und wie funktioniert eine Demokratie, auch eine repräsentative Demokratie, überhaupt wissen. Ja. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich ist die Frage von Verschwörungsnarrativen. Wir sehen eine starke Zunahme auch mit Corona. Es wird jetzt nicht besser werden durch das, was der BND so offensichtlich da rausgefunden haben soll. Das ist eine starke Zunahme an Verschwörungsgläubigkeit zu beobachten ist. Die liegt so bei 30% der Bevölkerung ganz grob, können dem ein oder anderen Verschwörungsnarrativ was abgewinnen. Und das ist natürlich was Mühlen auf so eine Partei wie die AfD ist. Ich muss gar nicht rechtsextrem sein, aber die bedienen ja auch diese Verschwörungsgeschichten ganz gut. Die dann hingehen von der Hochfinanz, also klassischer verkappter Antisemitismus, bis hin zu Bill Gates will uns impfen oder chippen oder sonstige Geschichten. Und der dritte Bereich ist tatsächlich so dieses populistische Denken, also dieses, eine Gesellschaft sei so gespalten. Und das hängt mit der Demokratieunzufriedenheit natürlich zusammen, aber die Idee, dass es Eliten gäbe, die uns was Böses wollen, ist ja eine, die eng mit Verschwörungsnarrativen verwandt ist, aber auch mit sowas wie autoritären Einstellungen verwandt ist, weil quasi umgedreht irgendwie glaubt, wenn wir jetzt einen starken Führer oder eine starke Partei hätten, solche Fragen werden ja in den Umfragen gestellt, dann wird alles besser. Und da sagen 30-40% ja, es wäre unter Umständen ganz gut, wenn wir nur eine starke Partei hätten. Das heißt, das hat was mit psychologischen, nicht Dispositionen, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber mit psychologischen Mechanismen von Erich Fromm hat das so schön mit Masochismus und Sadismus beschrieben in der Furcht vor der Freiheit. Das ist, finde ich, nach wie vor ein Erklärungsansatz, der nicht zu verachten ist. Dass man sich einerseits rebelliert gegen was, also man nennt es, die Kollegen in Leipzig nennen das völkisch-autoritär-rebellische Einstellungen, ne? Also wo ganz merkwürdiges Zeug zusammenkommt. Ja. Und auf der anderen Seite sich aber trotzdem einen starken Mann, eine starke Frau, eine starke Partei wünscht. Also das geht eigentlich gar nicht zusammen, aber da dahinter steckt halt so ein bisschen das, was wir eingangs mal diskutiert haben, diese völkisch-nationalen Überzeugungen. Ja, das Volk ist womöglich auch wichtiger als der Einzelne. Und wenn es dem Volk gut geht, geht es auch dem Einzelnen gut. Und deswegen die Nation stark sein. Und das bringt das Ganze so ein bisschen zusammen.
Ja.
Und spricht gegen Protestwahl tatsächlich.
Ja. Also Vereinfachung und Monokausalität, ja. Sie haben ja gesagt, Thema Migration als, es ist ja leider so, dass auch Konservative wie Seehofer mal gesagt haben, die Migration ist die Mutter aller Probleme, ja. Also es gibt ja schon so die Sucht dazu, komplexe Probleme eher auf, ich sage jetzt mal, zu vereinfachen. Was mich noch interessiert, und wir könnten, glaube ich, noch Stunden diskutieren, wenn ich das so angucke, die Frage der Kommunikationswege. Also ich sage das immer, wenn ich in Schulen unterwegs bin, Demokratie ist anstrengend, weil sie setzt voraus, dass jeder in seiner Rolle als Staatsbürger sich auch mit Informationen versorgt und auch dafür die Gewähr hat, dass diese Informationen wissenschaftlich belastbar sind, dass sie wahr sind und nicht gelogen. Und jetzt haben wir ja eigentlich ein gegenläufiges Phänomen, dass immer weniger Menschen sich aus Qualitätsmedien informieren, sondern, ich sage es mal, sich in irgendwelchen Echoräumen in den sogenannten sozialen Netzen tummeln. Inwieweit verstärkt das diese Phänomene oder ist es vielleicht sogar eine der Ursachen dafür, dass wir gar nicht mehr den inhaltlichen, argumentativen Diskurs hinkriegen, der ja notwendig ist in der Demokratie, sondern dass sich sozusagen Weltbilder durch diese Echoräume einfach nur verfestigen ständig.
Ich glaube, das große Problem haben Sie schon angesprochen, dass man sich nicht mehr einig ist, was gilt denn als wahr. Ja, oder als Wissenschaftler würde man sagen, als vorläufig bestätigt mit Popper. Worauf können wir uns einigen, dass es die beste Erklärung ist für das, was gerade passiert oder die beste Beschreibung ist. Und das bricht weg. Und das wird natürlich, solche Mechanismen werden verstärkt. Das ist eine größere, das scheint mir eine größere Entwicklung zu sein, die wir ja auch in den USA und anderswo sehr klar beobachten können, wo ich mir auch noch nicht so ganz sicher bin, wo das herkommt. Aber wenn das mal da ist, dann verstärken solche Echokammern und verstärken gesuchtes Vermeiden von kognitiver Dissonanz, also das Aufsuchen von Dingen, die eigene Meinung bestätigen und das Vermeiden von Dingen, die eigene Meinung irgendwie widerlegen könnten, verstärken solche Geschichten. Und das haben wir natürlich, haben wir alle. Ne? Auch wir bewegen uns in unseren Filterblasen in gewisser Weise, versuchen das aber halt zu überwinden, ne? Oder gezielt zu überwinden. Als WissenschaftlerInnen und als PolitikerInnen muss man das womöglich sogar einfach tun. Und da spielen soziale Medien natürlich eine große Rolle. Da bin ich kein Algorithmusforscher, aber man weiß ganz gut, dass das eben Gleiches sozusagen dann eher vorgeschlagen wird als Konträres. Es gäbe die Möglichkeit, das anders zu machen. Ne? Also habe ich gelernt, dass man eben auch konträre Inhalte dann vorgeschlagen kriegt. Und dann hat man zumindest mal die gesehen. Das hat viel mit Medienkompetenz zu tun und es wird immer so auf die jungen Menschen geschumpfen, aber diejenigen, die in der Schule beibringen sollen, wie soziale Medien funktionieren, wissen es meistens selber nicht so gut wie diejenigen, die ihnen da gegenüber sitzen. Das ist generell so ein bisschen ein Problem, immer auf die jungen Leute zu schauen oder zu zeigen, finde ich grundfalsch. Also da müssen wir bei uns selber in den älteren Generationen anfangen und das geht dann quer durch. Und Medienkompetenz ist genauso wie das, was wir vorher hatten, Demokratiekompetenz, was ganz Zentrales, was wir braucht, um in einer Gesellschaft, in einer komplexen Gesellschaft, in einer Massengesellschaft, wir sind plus minus 80 Millionen Menschen, die hier leben und in Europa 450 Millionen, da müssen wir uns irgendwie zurechtfinden können und das müssen wir mehr lernen, ne? Das wieder lernen, weil wir es vielleicht verlernt haben, ein großes Problem.
Und ein Punkt, den möchte ich abschließend auch noch ansprechen, weil der mich auch umtreibt. Das ist jetzt natürlich nicht allein Ihr Bereich, was Rechtsextremismusforschung angeht, aber diese Frage, wie gehe ich mit dem Phänomen um? Ja, also wir haben es jetzt im Wahlkampf entdeckt und auch in anderen europäischen Ländern festgestellt. Konservative Parteien haben dann irgendwann angefangen, das Gleiche zu sagen, also die gleichen Narrative zu bedienen. Also ich sage es mal bezogen auf den Bundestagswahlkampf, das Migrationsthema, das ein sicherlich zu lösendes Thema ist in den Augen vieler Menschen, aber noch größer gemacht, als es ist. Und damit natürlich, ich sage es mal, die saßen ja eigentlich nur noch da, sage ich, wie Sterntaler und haben gewartet, dass sie das Superwahlergebnis einfahren, weil der Diskurs einfach in ihrem Feld stattfand. Ja. Und deswegen die Frage der Wahrnehmung jetzt an Sie, vielleicht in einer kurzen Antwort, aber wie gesagt, ich glaube, wir müssen dieses Gespräch unbedingt fortsetzen. Wie nehmen Sie das wahr, was die Frage auch der Diskursbesetzung angeht, gerade auch wenn andere Parteien glauben, sie könnten der AfD sozusagen durch das gleiche Sprechen Stimmen abjagen? Frau Klöckner hat, glaube ich, mal einen Post abgesetzt, der hieß, ihr müsst nicht extrem wählen, um das Gleiche zu bekommen oder so. Ja, also den hat sie dann relativ schnell gelöscht, aber ich finde, da merkt man, dass die auch irgendwie vielleicht einem strategischen Irrtum unterliegen. Wie sehen Sie das Phänomen?
Ich wähle lieber das Original als das Plagiat, ne? Also man kann es wirklich auf ganz kurz zusammenbringen. Aber das Problem ist ja größer, ne? Das war ja nicht nur die CDU, das war auch in Teilen der SPD ein Problem. Und was es vor allem ist, dass halt die vorher angesprochenen Qualitätsmedien ja auch nur noch über dieses Thema geschrieben haben. Das heißt, man hatte gar keinen anderen Eindruck mehr, als es ginge alles um Migration. Und dabei haben wir wirklich drängendere Probleme. Die einzige Partei, die es im Wahlkampf hingekriegt hat, es auch in Wählerstimmen umzumünzen, war die Linke mit einem spannenden Haustürwahlkampf mit sozialen Themen, die ich mir von, also ich persönlich mir von anderen Parteien auch noch viel stärker gewünscht hätte, weil gerade soziale Sicherung, Sozialstaat, eher mehr soziale Sicherung als weniger, glaube ich, auch ein Schlüssel sind, um Extremismus zu bekämpfen. Und es ist eben nicht das Migrationsthema, das uns besonders herausfordert.
Das ist ein, finde ich, gelungenes Schlusswort, lieber Herr Dr. Frankenberger. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, weil das Thema wird uns sicherlich nicht so schnell verlassen, wenn wir diese Debatte fortführen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sich da auch weiterhin in die öffentliche Debatte einmischen und einbringen. Ich sage es immer wieder an dieser Stelle zum Schluss von meinem Podcast Soundcheck Politik. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Das sagten schon die guten alten AC/DC. Wenn ihr mögt, folgt mir gerne auf Social Media. Ihr findet mich unter Andreas Stoch. Und wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt mir an podcast@spd.landtag-bw.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich danke nochmal Herr Dr. Rolf Frankenberger ganz herzlich für das heutige Gespräch. Ich fand es spannend und wir werden die Debatte über dieses wichtige Thema gerne fortsetzen. Alles Gute Ihnen.
Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen.